Wir beschäftigen uns ja gerade mit der Frage, was eigentlich Gemeinde ist. Und das passt ja eigentlich auch in diese Situation hinein, dass wir jetzt auch Gemeindeglieder, ob ihr das jetzt auf dem Papier wart oder nicht, ist da auch mal erstmal unerheblich, dass wir Gemeindeglieder loslassen müssen, dass dem Leib jetzt hier in Zeitz etwas fehlt. Dafür wird ein anderer Leib Christi in der Nähe von Stuttgart bereichert. Also das macht sozusagen dann in Summe des Reiches Gottes irgendwie keinen Unterschied, aber für uns schon. Und auch für euch, glaube ich. Einfach spitze, dass ihr da wart. Und ich möchte heute in einem zweiten Teil mit euch weiter darüber nachdenken, was eigentlich Gemeinde ist. Und der Anlass ist ja, dass unseren Verband vermehrt die Frage umtreibt, wer eigentlich wir als landeskirchliche Gemeinschaften sind. Wer und was sind wir als Kirche, als Gemeinde? Wozu sind wir da? Was ist unsere Berufung? Was ist unsere Daseinsberechtigung? Was bedeutet es, wenn wir gemeinsam bekennen, wir glauben die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche? Wie gewinnt diese eine heilige katholische und apostolische Kirche, katholisch heißt allgemein, wie gewinnt sie Gestalt? Und da können wir jetzt uns einfach drüber unterhalten, so wie beim Kaninchenzüchterverein könnte man das natürlich machen und überlegen, jeder bringt was ein, was ihm wichtig ist. Wir können aber auch die Frage, und ich glaube, das sollten wir tun, anhand des Neuen Testaments stellen und uns mit der Frage befassen, wie eigentlich das Neue Testament diese Frage beantwortet, was Gemeinde ist und wozu sie dient. Und wenn wir das tun, dann stoßen wir eher früher als später auf das Bild vom Leib Christi. Bild vom Leib Christi. Und die Rede von der Körperschaft Christi, die finden wir im Neuen Testament in mehreren Zusammenhängen, übrigens auch in verschiedenen Variationen, das ist ganz spannend. Und die wohl bekannteste Stelle stammt aus dem ersten Rundschreiben des Apostels Paulus an die Christusgläubigen in der griechischen Hafenstadt Korinth. Und das ist wichtig für uns. Wir sagen immer so der erste Korintherbrief, ja, und dann sagen wir, das war an Korinth gerichtet. Aber schon im ersten Korintherbrief sagt Paulus an die Gläubigen, an die Gemeinden in Korinth und in der ganzen Provinz Achaia. Und im zweiten Korintherbrief kommt er noch dazu und an jedem Ort, wo der Name unseres Herrn angerufen wird. Also dieses Rundschreiben ist nicht nur auf die spezifische Situation von Korinth zugeschnitten, sondern an die Christenheit aller Orten und aller Zeiten. Und deswegen hat es uns unmittelbar etwas zu sagen. Und ich lese uns jetzt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 30. Es gibt einen besonderen Aufhänger für die Frage, was Gemeinde ist, warum Paulus diese Frage eigentlich beantworten will. Und das ist die Frage nach den sogenannten Geistesgaben. 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 30. Nun zu der Frage der Geistesgaben, der Charismen. Darüber will ich euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern. Ihr wisst ja, dass es euch, als ihr noch Heiden wart, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Göttern zog. Darum tue ich euch kund. Keiner, der im Geist Gottes spricht, sagt, verflucht sei Jesus. Und keiner vermag zu sagen, Herr ist Jesus, es sei denn im Heiligen Geist. Die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe. Die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. Das Wirken der Kräfte ist verschieden, Gott jedoch ist derselbe, der alles in allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es allen zugute kommt. Dem einen nämlich wird durch den Geist die Weisheitsrede gegeben, dem anderen aber die Erkenntnisrede gemäß demselben Geist. Einem wird in demselben Geist Glaube gegeben, einem anderen in dem einen Geist die Gabe der Heilung, einem anderen das Wirken von Wunderkräften, wieder einem anderen prophetische Rede und noch einem anderen die Unterscheidung der Geister. Dem einen werden verschiedene Arten der Zungenrede gegeben, einem anderen aber die Übersetzung der Zungenrede. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem auf besondere Weise zuteilt, wie er es will. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl es viele sind, einen Leib bilden, so auch Christus. Denn durch einen Geist wurden wir ja alle in einen Leib hineingetauft, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder Freie. Und alle wurden wir getränkt mit einem Geist. Auch der Leib besteht ja nicht aus einem Glied, sondern aus vielen. Wenn der Fuß sagt, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er nicht dennoch zum Leib? Und wenn das Ohr sagt, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es nicht dennoch zum Leib? Ist aber der ganze Leib Auge? Bisschen eine, weiß nicht, unangenehme Vorstellung, ja, wenn da nur so ein Auge rumläuft. Also, ist der ganze Leib Auge, wo bleibt das Gehör? Ist er aber ganz Gehör, wo bleibt da der Geruchssinn? Nun aber hat Gott alle Glieder an ihre Stelle gesetzt, ein jedes von ihnen an die Stelle des Leibes, an der er es haben wollte. Wäre aber alles ein Glied, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es viele Glieder, aber nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Auch nicht der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind eben jene Glieder des Leibes, die als besonders schwach gelten, umso wichtiger. Und eben jenen, die wir für weniger ehrenwert halten, erweisen wir besondere Ehrerbietung. So genießt das Unansehnliche an uns großes Ansehen. Das Ansehnliche an uns aber hat das nicht nötig. Gott jedoch hat unseren Leib so zusammengefügt, dass er dem, was benachteiligt ist, besondere Ehre zukommen ließ, damit es im Leib nicht zu einem Zwiespalt kommt, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander besorgt seien. Leidet nun ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Und wird ein Glied gewürdigt oder geehrt, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid der Leib Christi, als Einzelne aber Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens zu Propheten, drittens zu Lehrern. Ferner hat er eingesetzt Wunderkräfte, ferner Heilungsgaben, Hilfeleistungen, Leitungsaufgaben, verschiedene Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben etwa alle die Gabe zu heilen? Reden etwa alle in Zungen? Können etwa alle übersetzen? Ja, der Herr segne sein Wort an uns. Ich glaube, viele von euch, wahrscheinlich die meisten, haben diesen Abschnitt schon einmal gehört oder gelesen. Ich will ihn heute auch gar nicht jetzt in allen Einzelheiten bedenken, die Zeit haben wir heute leider nicht. Aber ich möchte die Punkte herausgreifen, die für unser Selbstverständnis als Gemeinde, als landeskirchliche Gemeinschaft hier in Zeitz wichtig sind. Bevor ich aber darauf eingehe, noch eine Vorbemerkung. Wenn Paulus von Kirche spricht, und manche Bibelübersetzungen eher so aus dem freikirchlichen Bereich, die sprechen dann hier lieber von Gemeinde, aber Paulus spricht tatsächlich von Ekklesia, von Kirche. Wenn er davon spricht, dann hat er zunächst immer den Leib Christi vor Ort im Blick. Der Leib Christi vor Ort, der je nach Ort verschieden zusammengesetzt ist. Leib Christi, das ist nicht irgendwo so ein bisschen diffus im Universum wabernd. So reden wir ja manchmal vom Leib Christi. Ja, den gibt es irgendwo und irgendwie und so. Nein, Leib Christi ist konkret der Leib Christi vor Ort. Leib Christi ist hier. Nicht nur hier, Gott sei Dank, aber auch hier. Und wir haben es vorhin in dieser Meditation gehört, ja, die Ströme des lebendigen Wassers, die gehen auch von hier aus. Unabhängig von Größe und Zusammensetzung gilt dem Apostel jede Ortsgemeinde als vollwertige und vollständige Kirche, als vollwertiger und vollständiger Leib Christi. Denn überall, wo Menschen im Namen des dreieinen Gottes versammelt sind, ist der Auferstandene vollständig und wirksam zugegen. Jesus sitzt nicht im Himmel und sagt, naja, in Zeit reicht es, wenn ich mit einer kleinen Zehe dabei bin. Er ist hier ganz und vollständig mitten unter uns. Und deswegen gibt es keine Abstufungen, die mit der Anzahl oder dem Vermögen der einzelnen Mitglieder zu tun hätten. Entscheidend ist nicht die Quantität, sondern wirklich allein die Qualität. Wo Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, in seinem Wort zugegen ist, da, aber auch nur da, ist Gemeinde, ist Kirche, ist der Leib Christi. Und insofern gibt es also eigentlich nur einen Leib Christi und doch zugleich sehr viele Leiber Christi. Nur eine und doch sehr viele Kirchen. Und der Leib Christi, der sich in unseren Räumen hier in Zeitz regelmäßig versammelt, sind ja nicht immer alle da, aber so mag so ungefähr, sagen wir mal, 50 bis 60 Christusgläubige umfassen. Der Leib Christi in der LKG Sangerhausen, da sind es vielleicht nur 8 bis 10 Glieder. Aber die Zahl zählt nicht. Beides ist voll und ganz Leib Christi, voll und ganz Kirche. Nicht die Menge macht's, sondern die Qualität. Und die liegt in der vollumfänglichen Bezogenheit aller Glieder auf Christus. Wie viele oder wie wenige es auch immer sein mögen. Die Gegenwart Christi in seinem Wort und nichts anderes macht die Kirche zur Kirche. Die Gegenwart Christi in seinem Wort, und dazu gehört auch das Abendmahl, das und nichts anderes macht die Kirche zur Kirche. Und deswegen lautet der erste Punkt, der für uns wichtig ist, die Kirche vor Ort ist als der Leib Christi zu würdigen. Betonung jetzt erstmal auf Christus, danach kommt auch noch Betonung auf Leib. Auf dem Papier mag die Kirche eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sein oder ein Verein oder was auch immer. Irgendeine Form braucht das Ding ja. Aber geistlich gesehen, und das heißt in Wirklichkeit, ist die Kirche vor Ort die Körperschaft Christi. Der an Christus hängende und auf ihn ausgerichtete Leib. Und wir sollten uns darum davor hüten, Gemeinde oder Kirche irgendwie verächtlich zu machen. Sie ist Christi Leib und sie ist seine Braut. Der Leib Christi vor Ort ist gewürdigt von Christus selber. Und bei allem drunter und drüber, schon zu Zeiten des Apostels, hält Paulus zum Beispiel gegenüber den Korinthern daran fest, dass sie Kirche sind. So spricht er sie am Anfang an. Und selbst die Galater, die das Bekenntnis zu Christus allein aufgeben wollten, spricht er noch als Kirchen an. Auch das am Anfang des Galaterbriefs, weil sie das ja eben sind. Sie sind es freilich nur, weil Christus sie dazu gemacht hat und weil er durch sein heiliges Evangelium sie erhalten wird, wie Paulus entschieden hofft. Und deswegen sagt er den Galatern auch noch einmal das Evangelium. Das ist der Grund. Der Grund ist nicht, dass er den Galaterbrief schreibt, um sozusagen einen Austrittsantrag sozusagen ihnen zu übermitteln, ihr gehört es nicht mehr dazu, sondern er sagt ihnen das Evangelium noch einmal, damit sie dabei bleiben. Das ist das Ziel des Galaterbriefs. Und Paulus tut das in einer großen Zuversicht, weil er weiß, dass Gottes Wort wirkt. Und dass Gott es ist, der seine Schäfchen auch immer wieder sucht und zurückholt, wenn sie irgendwo gerade abgedreht sind. Paulus weiß, dass die Kirche das Werk Gottes ist. Christus spricht. Und wo der Heilige Geist das Wunder tut, dass Menschenherzen angesprochen und eben dadurch verwandelt werden, da ist Kirche. Und der Apostel Paulus hätte sich vermutlich dagegen verwahrt, ich glaube, vermutlich kann ich auch streichen, als Gemeindegründer bezeichnet zu werden. So sehr er natürlich als ein weiser Baumeister das Fundament gelegt hat, indem er Christus, und zwar den Gekreuzigten, nicht irgendeinen Christus, vor Augen malte. Aber nicht Paulus hat die Gemeinden gegründet, sondern Christus. Und deswegen ist jede Ortskirche nicht der Leib des Apostels Paulus oder sonst irgendein Leib, sondern der Leib Christi. Jeder einzelne Christusgläubige verdankt seinen Glauben ausschließlich dem Wort Christi und dem Wirken des Heiligen Geistes. Keiner glaubt von sich aus und keiner bleibt auch von sich aus im Glauben. Wir alle sind auf Gedeih und Verderb vom Reden Gottes und von seiner Treue zu uns abhängig, vom Anfang an bis zum seligen Ende. Und deswegen schärft Paulus den Christusgläubigen in Korinth als erstes diese grundlegende Wahrheit ein. Keiner, der im Geist Gottes spricht, sagt, verflucht sei Jesus. Und keiner vermag zu sagen, Herr ist Jesus, es sei denn im Heiligen Geist. Und da könnte man jetzt an Luthers Erklärung des dritten Artikels denken. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft zu Jesus Christus, meinem Herrn, kommen, noch an ihn glauben kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen und so weiter und so fort. Das Bekenntnis zu Christus, dem Herrn, liegt nicht in meiner Hand, Gott sei Dank. Es ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Und deswegen ist auch die Kirche kein Menschenwerk, da wäre sie schon längst am Ende, sondern eine Schöpfung des Wortes Gottes und des Heiligen Geistes. Christus sucht und baut sich seine Gemeinde. Deswegen ist es auch manchmal schwierig, wenn wir so sagen, wir bauen Gemeinde. Nee, liebe Freunde, das tut schon Christus. Er baut sich seine Gemeinde. Er ist der Herr. Sie ist darum sein Leib. Sein Leib. Die Kirche gehört ganz allein Christus und er wirkt in ihr. Und wenn wir diesen ersten Punkt verinnerlicht haben, dass die Gemeinde als Leib Christus gehört und dass er der in der Kirche wirkende und bestimmende Herr ist, dann können wir jetzt auch die zweite und müssen auch die zweite Seite der Medaille uns anschauen. Und diese zweite Seite der Medaille, derselben Medaille, heißt, die Kirche vor Ort ist als Christi Leib in seiner ganzen Vielfalt zu sehen und zu leben und in seiner Einheit zu bewahren. Also wir können dieses Bild vom Leib Christi in doppelter Weise betonen. Einmal Leib Christi, das war der erste Punkt, und jetzt zweiter Punkt, Leib Christi. Wenn wir dem Predigtext aufmerksam folgen, 1. Korinther 12, dann fällt ja auf, dass der Leib Christi als Leib zugleich Einheit und Vielfalt bedeutet. Ohne Einheit wäre der Leib kein Leib, sondern, ja, was wäre es, eine sinnlose Ansammlung von irgendwelchen Einzelteilen, so eine Grabbelkiste, wo man sich irgendwas rauszieht, irgendwelche Schrauben, die man vielleicht locker hat oder wie auch immer. Also ohne Einheit wäre das ganze Ding nicht funktionsfähig. Es wäre überhaupt kein Leib. Aber auch umgekehrt, wäre der Leib ohne Vielfalt seiner Glieder kein Leib, sondern was wäre es dann? Dann wäre es eine leblose Masse, so ein unförmiger Einheitsbrei, Urschleim oder was auch immer, ohne jede Gestaltungskraft. Der Leib Christi als Leib braucht deswegen beides zugleich, Einheit und Vielfalt. Und deswegen müssen wir als einzelne Glieder an diesem Leib alles dafür tun, beides zu erhalten, die Einheit und die Vielfalt, so wahr beides Gott gegeben ist. Wie wir alle durch denselben Gott, dem einen Leib Christi, einverleibt wurden, so wurden wir alle durch denselben dreieinen Gott mit unterschiedlichen Gaben und Aufgaben zur gegenseitigen Erbauung und Förderung begabt und berufen. Und ihr Lieben, das ist das Ziel von Gemeinde. Das können wir dann zwei Kapitel später bei Paulus lesen, 1. Korinther Kapitel 14. Ein Schulbeispiel für die Frage, was hat eigentlich in der Gemeinde Platz und was nicht. Was den Leib Christi nicht aufbaut, nicht fördert, nicht voranbringt, und zwar auch jedes einzelne seiner Glieder, das hat in der Gemeinde keinen Platz. Das kannst du im stillen Kämmerlein tun oder wo auch immer, aber nicht in der Gemeinde. Das ist die Maßgabe, die Paulus den Korinthern und auch uns schreibt. Wir hatten gestern den ganzen Tag Vorstandsklausur, das war auch der Grund, warum ich heute Morgen viel Kaffee brauchte. Wir haben uns intensiv darüber ausgetauscht, wie die Relevanz und missionarische Kraft unserer Gemeinde weiter zunehmen kann. Und dabei sind wir immer wieder auf den Gedanken der Beziehung gestoßen. Beziehung. Das ist ja im Bild des Leibes mit drin. Gott selber als der Dreieine ist in sich von Ewigkeit her Beziehung. Er lebt in der ewig ungetrübten Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Und aus dieser Beziehung heraus nimmt er uns in diese Beziehung mit hinein. Gott-Ebenbildlichkeit ist eine Sache der Beziehungen, weil Gott, der Schöpfer, in sich selbst Beziehung ist. Und deswegen ist die Gott-Ebenbildlichkeit nicht auf den einzelnen Menschen bezogen, sondern immer schon auf eine Gemeinschaft, weil Gott selber auch Gemeinschaft ist. Was ist das Gegenteil von Gott-Ebenbildlichkeit? Sünde. Sünde ist Beziehungsabbruch und Beziehungslosigkeit ist der Tod. Und was ist Neuschöpfung? Und wie geschieht Neuschöpfung? Nicht irgendwie so, sondern die Neuschöpfung, können wir auch bei Paulus nachlesen, 2. Korinther 5, 17, geschieht in Christus. Das heißt, in der Bezogenheit auf ihn und in der Bezogenheit auf seinen Leib. Und deswegen ist auch der Glaube an den dreieinen Gott zuerst und zuletzt eine Sache der Beziehung. Das ist deswegen ein wirklich lebendiger Glaube. Wir könnten auch den Begriff der Wahrheit nehmen. Wenn Christus sagt, ich bin die Wahrheit, dann hat das etwas mit Beziehung zu tun. Und auch die Kirche, die ist zuerst und zuletzt eine Sache der Beziehung. Die Kirche vor Ort ist die Körperschaft Christi. Sie ist der Ort, an dem der Auferstandene sich inmitten seiner Glieder verkörpert und verleiblicht und so auch erfahrbar macht. Welche Erfahrung haben wir denn sonst mit Christus, der jetzt nicht so mitten unter uns ist, wie er zu Zeiten der Apostel unter ihnen war? Die Kirche ist sozusagen die Gestalt, in der der Auferstandene in der Welt gegenwärtig ist. Und deswegen kommt das Wort Kirche, von zwei Ausnahmen bei Matthäus abgesehen, nicht schon in den Evangelien vor, könnte man machen, mal gucken, wo kommt das Wort Kirche im Neuen Testament vor, in den Evangelien eigentlich nicht. Außer, wie gesagt, bei Matthäus, dort aber im Blick auf die Zukunft und dann noch in Matthäus 18 auch. Es kommt nicht in den Evangelien vor, sondern erst in der Apostelgeschichte und in den Briefen und auch in der Offenbarung. Die Kirche ist eine nachösterliche Realität. Sie ist die Körperschaft des Auferstandenen. Die Kirche als Körperschaft Christi, das ist eine geradezu atemberaubende Würdigung der Kirche vor Ort. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wenn ihr hier reinkommt. Wir sind gewürdigt als Leib Christi, wenn wir hier in seinem Namen zusammenkommen. Paulus sieht die Gemeinde als Ganze in ihrer geistlichen Tiefe. Jeder, der mit Christus verbunden ist und auf den Namen des Dreieinen Gottes getauft wurde, gehört Christus und ist ein Glied an seinem Leib. Ein Christsein ohne solche Gliedschaft gibt es nicht und kann es auch gar nicht geben, weil Christsein nicht irgendwie und nebenbei, sondern primär und wesentlich Beziehung ist. Indem Gott mich als sein Kind annimmt, das ist ja schon Beziehung, verleibt er mich zugleich seinem Sohn Jesus Christus ein. Und indem Gott mich als sein Kind annimmt, macht er mich zugleich zum Glied am Leib Christi. Paulus schreibt, wir haben es vorhin gehört, nun aber hat Gott alle Glieder an ihre Stelle gesetzt, ein jedes von ihnen an die Stelle des Leibes, an der er es haben wollte. Die Kirche suche ich mir nicht aus. Sie ist Gottes Idee und sein Werk, in das er mich einfügt, wie es ihm gefällt. Und zwar zum Nutzen aller. Und wie es keine Gottebenbildlichkeit ohne zwischenmenschliche Beziehung gibt, so gibt es erst recht keine Gottesbeziehung ohne Gliedschaft am Leib Christi vor Ort. Und deswegen ist auch Taufe immer auch Taufe in den Leib Christi vor Ort. Es hat immer etwas mit Mitgliedschaft an dem Leib Christi vor Ort zu tun. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist kein psychologischer Satz, der stimmt psychologisch auch, aber er ist vor allem ein Urteil Gottes. Gut. Gott allein weiß, was wirklich und wahrhaftig gut ist. Gut, das heißt gottgemäß. Es ist also nicht gottgemäß und nicht schöpfungsgemäß, dass der Mensch allein ist. Und das Interessante ist, dass das Neue Testament die uranfängliche Zweierschaft auf Christus und die Gemeinde bezieht. Können wir im Epheser 5 nachlesen. Und wenn das Neue Testament diesen Gedanken aufgreift und auf Christus und die Gemeinde bezieht, dann erblickt es die Vollendung von Gottes Schöpfungsabsicht in der Gemeinde im Leib Christi. Was heißt das für uns? Was heißt es, Glied einer Gemeinde zu sein, Glied am Leib Christi vor Ort? Das heißt zunächst einmal und grundlegend, dass die wirkliche beständige Teilnahme am Leben der Gemeinde nicht optional oder verhandelbar ist. Das ist anders als bei einem sonstigen Verein. Da kann ich hingehen oder auch nicht, das ist einem im Grunde auch egal. Nein, es ist nicht egal. Und zwar in beide Richtungen nicht. Schon im Hebräerbrief lesen wir die Mahnung, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, das denken natürlich alle, um zu gucken, was der andere falsch macht, nein, es geht anders weiter. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag des Herrn herannahen seht. Gemeinde hat eine Dringlichkeit für einen jeden und eine jede von uns. Die wirkliche und beständige Teilnahme, wirkliche Teilnahme am Leben der Gemeinde als ein vollwertiges und funktionsfähiges Glied des Leibes Christi vor Ort, ist nicht nur für die Gemeinde überlebenswichtig, sondern in allererster Linie für jedes einzelne ihrer Glieder, also auch für dich und für mich. In seinem berühmten Buch über das gemeinsame Leben schreibt Dietrich Bonhoeffer, der Christ lebt ganz von der Wahrheit des Wortes Gottes in Jesus Christus. Das würden wir hoffentlich alle unterschreiben. Er schreibt aber noch weiter. Dieses Wort aber hat Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den Menschen. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort suchen und finden sollen im Zeugnis des Bruders in Menschenmund. Haben wir im Neuen Testament ja ein Stück weit auch. Das sind ja menschliche Worte, das ist ja nicht irgendwie eine persönliche irgendwie Infiltration, wo wir dann plötzlich irgendwas haben, sondern wir haben auch hier ein Wort, was wir lesen und hören und verstehen können. Darum braucht der Christ den Christen, sagt Bonhoeffer, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder oder die Schwester als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Soweit Bonhoeffer. Und wenn wir uns das irgendwie vergegenwärtigen, was er hier gerade gesagt hat, und ich glaube, das trifft auch zu, dann können wir vielleicht auch erahnen, welche Not zum Beispiel auch in unseren Heimen herrscht, wo Menschen vereinsamen, weil niemand sie anspricht, weil das Wort von außen, der Zuspruch fehlt. Und umso merkwürdiger wäre es, wenn wir die Gemeinde missen wollen, wo wir eigentlich ein Mittel von Gott her haben, wo wir uns das gegenseitig zusprechen können. Wo Christus selber es durch den Bruder, durch die Schwester mir zusagt. Und in unübertroffener Weise gewährt Christus die Gemeinschaft mit sich selbst und untereinander uns in seinem Mahl. Das feiern wir leider anders als die frühe Christenheit nicht jeden Sonntag, aber kommenden Sonntag wieder. Und dazu schon herzliche Einladung heute im Namen dessen, dessen Leib wir sind. Kommt bitte zahlreich zum Mahl des Herrn am kommenden Sonntag. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.